This is actually our first and last concert.
Das hier wird unser erstes und letztes Konzert sein. Wir hatten bereits ein paar Auftritte, überwiegend für Ausländer. Einige Afghanen waren dabei. Das letzte Konzert, wegen all der Probleme, die es gab. Manche Leute verstehen nicht, was wir machen. Sie denken, das hier richtet sich gegen sie. Wir riskieren deshalb, ausgegrenzt zu werden, als Afghanen und sogar als Muslime.
Das Gift des Abzugs. Afghanistan am Scheideweg zu neuer Instabilität. Ein Feature von Martin Gerner.
We're not going on a stage with any specific, you know, kind of name for the band.
Wir werden ohne einen Bandnamen auf die Bühne gehen. Wir werden für alle unbekannt bleiben. Und nach dem Konzert werden wir uns mit den Leuten unterhalten, aber unsere Gesichter werden verdeckt sein.
Wo Musiker sich verhüllen müssen wie Terroristen, herrscht Ausnahmezustand, denke ich. Oder ist es nur das allgegenwärtige Misstrauen, das dieser Krieg produziert? Wer Metal Rock spielt, wird als ungläubig stigmatisiert. Dabei sind die Musiker von District Unknown gläubige Pashtun, ähnlich wie die Taliban. Wenn ich vom Proberaum raus auf die Straße trete, ist der Eindruck dieser kleinen Kulturnische im Zentrum von Kabul schnell vom Alltag verwischt. Gegenüber steht der Rohbau eines Hochhauses, das wie von einer Burka bis zum Sockel mit riesigen Planen verhüllt ist. Von hier haben unlängst Aufständische des Kabuler Diplomatenviertel einen ganzen Tag unter Beschuss genommen. Die Taliban scheinen nach einer Serie von Anschlägen so präsent wie lange nicht mehr. Trotzdem will das westliche Militär abziehen. Aber was wird dann aus Afghanistan?
Wenn ich abends mit Freunden unterwegs bin, hält uns die Polizei an. Sie fragen uns dann aus, wer der Mann ist und ob wir verheiratet sind. Auch wenn er ein enger Freund ist oder dein eigener Bruder, machen sie das.
Nur Jahan Akbar ist regelmäßig dabei, wenn in Kabul Musik erklingt, die hier niemand vermutet. Aber mittlerweile ist es für sie schwierig geworden, solche Konzerte zu besuchen und am frühen Abend wieder zu Hause zu sein.
Die Gegend, in der wir hier in Kabul wohnen, ist eigentlich eine sichere Gegend, wo gebildete Familien zu Hause sind, mit Schulen und Hochschulen. Aber seit wir hierher gezogen sind, haben wir 3 Warnungen von unserem Warlord, ich meine von unserem Hausbesitzer, erhalten, der im Übrigen ein Kommandeur ist. Er beschwert sich, dass wir Besuch von jungen Männern und Frauen bekommen. Dabei sind wir Teil einer Organisation von Freiwilligen, die letzten Freitag zum Beispiel den Müll in den Straßen von Kabul beseitigt hat. Wir versorgen auch Waisenhäuser mit Büchern und unterrichten die Kinder dort. Nun droht uns der Hausbesitzer und behauptet, wir würden ein illegales Gewerbe betreiben, ein Bordell.
Nur Jahan ist eine zierliche Erscheinung. Sie ist gerade einmal 19 Jahre alt und ihre langen schwarzen Haare trägt sie offen, wie die Schwestern und die Mutter. Nach dem Sturz der Taliban war sie mit ihrer Familie aus dem Exil in Pakistan zurück nach Kabul gekommen. Ihr Vater, ein freier Autor und Publizist, verfügt über Kontakte und Geld und hat ihr den Besuch einer der staatlichen Schulen erspart. Ihr gutes Englisch verdankt sie einem Jahr an einer Highschool in den USA.
And somebody comes in and says that he has a brothel house here. Unser Haus soll ein Bordell sein? Noch vor 2 Jahren hätte niemand das einfach so behaupten können. Aber jetzt, wo durch den sogenannten Versöhnungsprozess ein entsprechendes Klima geschaffen ist, meinen jene, die Taliban sind oder in Gedanken heimlich mit ihnen sympathisieren und die sich lange vor Angst nichts getraut haben, dass sie sowohl die Regierung als auch die internationale Gemeinschaft hinter sich haben. Jetzt werden sie lauter und drohen uns, jeden Tag, wenn wir vor die Tür gehen.
Aus wachsender Frustration über diese Entwicklung hat nur Jahan im April mit Bekannten und Freunden eine eigene Organisation gegründet. Young Women for Change, junge Frauen, die Veränderung fordern. Zu Hause bereitet sie Treffen vor, bei denen über die Rechte von Frauen im Islam diskutiert werden soll. Sie schreibt Thesenpapiere, entwirft Einladungen. Gelegentlich werden diese Treffen in den schützenden Räumen internationaler Hilfsorganisationen abgehalten. Aber wie lange wird das noch möglich sein?
Damals, als Afghanistan angegriffen wurde und NATO-Streitkräfte, angeführt von den USA, den Krieg gegen die Taliban gewonnen haben, hat Laura Bush die folgende Äußerung gemacht. Es ist das vorrangige Ziel der USA, sagte sie, den Menschen- und Frauenrechten zum Durchbruch zu verhelfen. Wenn du jetzt, 10 Jahre später, in der US-Botschaft in Kabul irgendjemanden fragst, ob dies das vorrangige Ziel der USA sei, wird er Nein sagen. Das Hauptziel der USA jetzt ist es, zu verhandeln und in Afghanistan eine Friedenslösung zu erreichen. Frauen werden dabei nicht erwähnt. Weder wenn es um das Verhandeln geht, noch um die Form eines Friedens. Diese Rede von Laura Bush sollte man sich nochmal vergegenwärtigen. Es ist erschütternd, wie sehr sich die Priorität seit damals verändert hat. Frauen gelten nichts in Afghanistan.
Die aktuelle Afghanistan-Politik der internationalen Gemeinschaft zielt auf möglichst schnellen Rückzug der ausländischen Truppen, politischen Ausgleich mit Aufständischen und Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die afghanische Regierung um jeden Preis. Bezahlen muss ihn die afghanische Zivilbevölkerung, die immer stärker ins Schussfeld der Kämpfe gerät. Und besonders die Frauen. Ihre Rechte drohen ausgehöhlt zu werden.
Zu diesem delikaten Thema haben die Taliban nie etwas gesagt in den vergangenen 10 Jahren. Manchmal lassen sie über Stammesälteste der Regierung in Kabul ausrichten, es ist nicht unsere Absicht, Schulen in Brand zu stecken. Aber über Frauen und Fragen der Bildung gibt es nach wie vor keine offizielle schriftliche Festlegung der Taliban.
Wahid Mushtar ist politischer Analyst in Kabul. Er gehört zu der überschaubaren Anzahl von Gesprächspartnern, die regelmäßige Kontakte zu aktiven Taliban haben.
Diese anhaltende Stille ruft Ängste bei den Menschen hervor. Sie sorgen sich, wenn die Taliban wieder an die Macht kommen, würden sie womöglich genauso vorgehen wie damals.
Führende Taliban aus den 90er Jahren sind bereits wieder Teil der neuen politischen Klasse in Kabul. 2 von ihnen sitzen in der Führung des Friedensrats, einem Gremium, mit dem Präsident Karzai Fundamentalisten wie Opposition an einen Tisch bringen will. Einer der beiden Taliban im Friedensrat ist Abdul Hakim Mujahed, ein Mitbegründer der Bewegung. Nach dem tödlichen Anschlag im September auf Burhanuddin Rabbani, der Führungsfigur des Friedensrates, ist er nominell nun sogar die Nummer 1 im High Peace Council. In Sachen Frauenrechte wiegelt Mujahed ab.
I don't think this will be a small problem, not the biggest problem.
Ich denke, das wird kein großes Problem sein. Die Taliban stammen von hier. Sie sind Afghanen. Sie respektieren die Rechte von Frauen. Diese Rechte werden fortgeführt werden, so wie sie in der Verfassung stehen.
Die afghanische Verfassung erwähnt die Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz. Zugleich postuliert sie die Scharia als höchste Instanz. Ein Dilemma.
Ich behaupte nicht, dass die internationale Gemeinschaft die Taliban unterstützt. Aber was sie letztlich sagen, ist, lasst uns hier rausgehen, ohne großes Tamtam und Afghanistan sich selbst überlassen. Wenn der Westen den Militäreinsatz beenden möchte, hätte er das schon nach dem Sturz der Taliban Ende 2001 tun und abziehen können. Und zwar ohne derart mit unserem Leben zu spielen und ohne den Tod vieler Zivilisten in Kauf zu nehmen. Jetzt aber, wo ihr hier seid und afghanischen Frauen zumindest ein wenig Freiheit gebracht habt, könnt ihr nicht so einfach wieder gehen und alles den Taliban überlassen.
Ich sitze mit Nurjahan, ihrer Schwester und einer Cousine bei Kerzenlicht auf dem Boden. Gerade ist das Licht erneut ausgegangen. 10 Jahre nach der US-Intervention gibt es immer noch keine stabile Stromversorgung in der Hauptstadt.
Unlängst hat man 200 Taliban von der schwarzen Liste gestrichen. Wo waren da die Frauen im Friedensrat mit ihrem Protest? Bis 2008 hat man aktiv versucht, Warlords rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Es gab sogar Versuche, das Amnestiegesetz, das sie schützt, aufzuheben. Aber wenn heute ein 4-jähriges Mädchen vergewaltigt wird, erhebt niemand für sie die Stimme.
Ich konfrontiere Abdul Hakim Mujahed am nächsten Tag mit den Anschuldigungen von Nurjahan. Er gibt sich staatsmännisch.
I don't think there will be any kind of concern
Ich denke, es gibt keinen Anlass zur Unruhe. Diese Sorgen kommen von sehr kleinen Randgruppen, von Menschen, die verwestlicht sind. Ich spreche von jener liberalen Interpretation von Frauenrechten, die weder das afghanische Volk noch die Taliban wollen. Wie gesagt, es sind kleine Minderheiten innerhalb der Gesellschaft, die diese Ängste hegen. Ihre Anliegen sind nicht legitim. Sie sind unrechtmäßig.
Gezielte Stiche gegen die internationale Gemeinschaft, die zeigen, wie sicher sich Mujahid fühlt als Teil des Hohen Friedensrats. Das Gremium wird vom Westen massiv unterstützt. Über 150 Millionen US-Dollar haben die Geberländer zugesagt, in der Hoffnung, damit Kämpfer von den Taliban abzuwerben. Regionale Büros des Friedensrates in den Provinzen, so der Plan, sollen helfen, rückkehrwillige Aufständische in die Gesellschaft zu integrieren. »2006 hatte ich in Kabul Tom Königs getroffen. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen war damals UN-Sondergesandter für Afghanistan. Eigentlich ist ja der Krieg gegen die Taliban gewonnen«, hatte er wenige Tage nach unserem Treffen in sein Tagebuch notiert und hinzugefügt, »aber es gibt noch eine Reihe von Störenfrieden.« Gemeint waren die Warlords. Viele von ihnen waren langjährige Führer der Mujahedin-Parteien im Kampf gegen die Sowjetbesatzung und werden für den anschließenden Bürgerkrieg und zehntausende Tote verantwortlich gemacht.
Und dann hat man die alten Warlords hier wieder an die Macht geholt, hat sich nur konzentriert darauf, mit wem können wir gegen unsere echten oder vermeintlichen Feinde vorgehen.
Christoph Reuter war bis vor kurzem Korrespondent des Stern in Afghanistan. Heute ist er für den Spiegel am Hindukusch tätig.
Aber man hat sich nicht dafür interessiert, wie könnte man die verfeindeten Teile dieses Landes, die Taliban, die geflohen oder untergetaucht waren, die verschiedenen Volksgruppen, wie könnte man die zusammenbringen? Und es gab den Wunsch vieler Afghanen, endlich Frieden zu haben, endlich dieses Land aufzubauen, gerne auch unter der Schirmherrschaft einer zumindest nominellen Monarchie unter Zahir Shah. Und das wurde systematisch von den Amerikanern hintertrieben. Es gab Szenen auf der ersten Loya Jirga, wo Karzai, der später Präsident wurde, Zahir Shah gesagt haben soll, ausweislich von Zeugen, wenn du antrittst, werden wir dich töten.
Zahir Shah, der langjährige König, war 2001 aus dem italienischen Exil zurückgekehrt, blieb aber bis zu seinem Tod als Baba Emilat, als Großvater der Nation, eine rein symbolische Instanz. Aus Hamid Karzai, dem einstigen Liebling des Westens, ist längst ein Feind geworden. Viele internationale Akteure würden ihn lieber heute als morgen loswerden. Aber damit würden die Geberländer ihre eigenen Aufbauanstrengungen nur öffentlich in Frage stellen und auf die Geburtsfehler ihrer Afghanistan-Mission verweisen. Darunter Absprachen während der ersten Loya Jirga, die 2003 in Kabul in einem weißen Bierzelt stattfand, das die Deutschen gestiftet hatten.
Es ging dann nur um die Macht der von den USA damals handverlesenen, heute zutiefst verhassten Personen wie Karzai, wie Dostum, wie Marschall Fahim, der momentane Vizepräsident. Und diese Leute haben kein Interesse gehabt, einen Staat aufzubauen, sondern haben, wie sich nun über die Jahre gezeigt hat, ein Interesse, sich zu bereichern und ihre Macht zu mehren, um sich noch mehr zu bereichern. Aber dieser Staat zerfällt von innen, bevor es überhaupt die Chance gäbe, ihn sozusagen den Afghanen zurückzugeben.
Das unsichtbare Band, das die siegreichen Führer aus den letzten Kriegen mit dem Präsidenten und der neuen politischen Elite verbindet, hat eine Sollbruchstelle. Das Thema Taliban. Nach dem gewaltsamen Tod von Ex-Präsident Rabbani ist der Friedensrat mit einem Schlag entwertet. Dass Karzai Rabbani, einen Tadschikenführer im Pokerspiel um die Annäherung mit den Aufständischen, nicht schützen konnte, hat Misstrauen zwischen den Ethnien gesät. Noch vor kurzem sprach Karzai von den Taliban als seine Brüder. Das hat nun ein Ende, ohne dass politisch etwas gewonnen wäre.
Karzai hat die einen immer gegen die anderen ausgespielt. Und zum anderen hat er gesagt, also wenn ihr unsere Regierung absetzt, wenn ihr uns schwächt, dann kommen die Taliban, dann kommen eure Feinde. Solange ich hier bin, werden eure Feinde bekämpft. Auch diese Rhetorik ist nun schwächer geworden. Aber es bleibt der Umstand, wenn man Karzai oder diese Regierung absetzen würde, dann würde man ja etwas Undemokratisches tun. Man hat ja gesagt, man will eigentlich die Demokratie aufbauen. Und dann wäre man vor allen Dingen verantwortlich, noch viel stärker, als man es heute ist, dafür, dass dieses Land funktioniert. Dann müsste man ja die Regierung und jedes Ministerium und alles selber leiten und könnte gar nicht mehr abziehen.
Masai Sharif. Deutsche Polizisten bilden hier afghanische Rekruten aus.
Man muss sich von der Vorstellung trennen, dass wir hier Polizeibeamte ausbilden mit dem gleichen Kenntnisstand, wie sie die in Deutschland brauchen. Was wir hier tun, ist die Ausbildung der rudimentären Polizeiarbeit vor Ort, das Trainieren an einem Checkpoint, wo man viele Sachen, die wir in Deutschland vermittelt bekommen, einfach nicht brauchen. Der einfache Polizist wird hier ausgebildet und ich denke, ausreichend in 6 Wochen, wobei jeder Tag in der Ausbildung mehr natürlich ein Zugewinn ist. Wir wollen dazu hinkommen, dass die afghanische Polizei eine zivile Polizei bleibt. Natürlich, bei der instabilen Sicherheitslage hier in Afghanistan ist es ganz klar, dass teilweise militärische Aspekte auch in die Polizeiausbildung hier einfließen.
Was können Sie davon liefern? Sie haben ja keine Checkpoints in Deutschland mit den Erfahrungen, die man hier braucht. Wie können Sie das wettmachen?
Wenn man sie vergleicht mit dem Aufbau einer Kontrollstelle zu Hause, ist das natürlich vom Prinzip her das Gleiche. Wir haben es dagegen natürlich nicht mit Straftätern zu tun, die mit vollautomatischen Waffen auf uns schießen. Aber das Prinzip, das wir hier anwenden, ist das gleiche Prinzip, das wir auch in Deutschland anwenden bei Kontrollstellen auf normalen Bundesstraßen oder auf Autobahnen.
Ich habe wirklich große Bedenken, was die aktuelle Militärstrategie des Westens angeht.
Kate Clark ist ehemalige Korrespondentin der BBC. Bereits vor 2001 hat sie aus Afghanistan berichtet. Zurzeit recherchiert sie für das Afghan Analysts Network, einem der international renommiertesten Thinktanks in Kabul zur Lage im Land.
Not three parties to the conflict, but three lots of actors. You've got the Taliban.
Es gibt 3 Seiten in dieser Auseinandersetzung. Da sind die Taliban, da sind die Eliten des Landes, die ganz offenbar nur das Ziel haben, sich zu bereichern. Und da ist das internationale Militär. Und das glaubt ganz offenbar, dass wenn es sich anstrengt, so gut es geht, wenn sie genug Taliban töten, genug Mittel und hochrangige Führer des Aufstandes umbringen, dass wenn sie eine Streitmacht aufstellen, die stark genug ist, und wenn sie lokale Einheiten zur Selbstverteidigung mit Hilfe des Staates aufstellen, die jeder Afghane allerdings nur Milizen nennt, dass sie damit das Blatt wenden können. Aber in Wirklichkeit ist das ein sehr rücksichtsloses Spiel, das man hier mit Afghanistan treibt.
Das US-Militär hat die afghanische Regierung als Teil ihrer Exit-Strategie dazu gedrängt, unter Hochdruck lokale Milizen nach Vorbild des Irakkriegs aufzustellen. Präsident Karzai war anfangs energisch dagegen. Am Ende überzeugte ihn General David Petraeus, der bis vor kurzem US-Oberbefehlshaber für Afghanistan war. Es war, als ob man eine Gans mästet, bevor man sie zu Stopfleber verarbeitet, wird sich später ein Augenzeuge an die entscheidende Begegnung der beiden erinnern. Im Norden, dem militärischen Verantwortungsbereich der Deutschen, sind so zahlreiche Milizen entstanden, die von Personen angeführt werden, die wegen ihrer Gewalttaten in den vergangenen Jahrzehnten berüchtigt sind. Das internationale Militär kooperiert eng mit ihnen, obwohl mehr als einer im Verdacht gravierender Menschenrechtsverletzungen steht. Die Ausschaltung von Top-Leuten auf den Terrorlisten lässt sich die NATO freilich nicht aus der Hand nehmen.
Es wurden viele etablierte alte Kommandeure umgebracht, und es gibt Nachfolger. Die Nachfolger haben Nachfolger, aber das sind immer öfter 20, 25-Jährige von den Koranschulen direkt aus Pakistan kommend, die sehr viel radikaler sind als die Alten und die auch radikaler sein müssen, um sich überhaupt Geltung zu verschaffen. Ein 50-jähriger alter Mujahedin-Kommandeur, der hat gezeigt, was er kann und der kann verhandeln, der hat ein anderes Mandat. Während ein 23-Jähriger, der muss erstmal die Brücke sprengen und ein paar angebliche Spione umbringen lassen, um klarzumachen, dass er brutal und stark ist und etwas bewirken kann. Aber das sind ja die Leute, mit denen man in absehbarer Zeit wird verhandeln müssen. Und die anderen, mit denen man viel besser hätte verhandeln können, die hat man vorher schon umgebracht.
The kill capture strategy, which is an anti-terrorism strategy, was started under McChrystal.
Die US-amerikanische Strategie des Kill or Capture, des Tötens oder Festnehmens, wurde noch unter McChrystals Führung geplant. Aber er hat auch einige gute Dinge getan. Er hat dafür gesorgt, dass die nächtlichen Militäraktionen weniger wurden. Das heißt, wenn Häuser nachts gewaltsam gestürmt werden. Etwas, das eine tiefe Abscheu bei allen Afghanen hervorruft. Das ist die größtmögliche Entehrung, die man sich überhaupt vorstellen kann für eine afghanische Familie. Dass plötzlich Fremde auftauchen mitten in der Nacht und ihre Frauen sehen, das ist schier jenseits aller Gesetzmäßigkeit.
Nach einem aktuellen Bericht des unabhängigen Open Society Instituts sind nächtliche Razzien zwischen Februar 2009 und Dezember 2010 um das Fünffache gestiegen. Durchschnittlich 19 Mal wurden demnach in jeder Nacht Häuser durchsucht und Menschen von NATO-Soldaten aus dem Schlaf gerissen. Fragen des Völker- und Kriegsrechts spielen dabei oft erst im Nachhinein eine Rolle. Und nur dort, wo es einen Kläger gibt. Das gilt ganz besonders für die sogenannten Targeted Killings, gezielte Tötungen.
Das Muster ist immer sehr ähnlich. Es kommen 2, 3 kleine Hubschrauber, die in der Nähe landen, sehr leise sind. Dann wird, meistens ist es ein Gehöft, überfallen. Wenn sich jemand wehrt, wird sehr rasch geschossen. Bei 25 solcher Operationen, die wir in der Provinz Kunduz untersucht haben, gab es 2 oder 3, wo die jeweiligen kleinen Lokalkommandeure festgenommen wurden. Ansonsten wurden sie und meistens auch mehrere der Kämpfer sofort erschossen. Und die Deutschen verhalten sich so, dass sie die Augen zumachen und dann sagen, also wir wissen schon nicht so recht, wir kriegen das kaum mit. Man findet das bequem. Man muss nicht selber sich die Hände schmutzig machen, die Amerikaner erledigen das. Beseitigen die Feinde, die selber auf die eine oder andere Art und Weise zu schwächen, der Bundeswehr nie gelungen ist.